In Sicherheit. Man ließ Elinor trotz ihrer zerrissenen Strümpfe in eine Bank. Aber zunächst verschwand sie im ersten Café, das an der Straße lag, in der Damentoilette. Maggie erfuhr nie ganz, wo genau sie ihre Wertsachen zu verstecken pflegte. Doch als Elinor zurückkam, war ihr Gesicht gewaschen, das Haar nicht mehr ganz so verklettet und sie hielt triumphierend eine goldene Kreditkarte hoch. Dann bestellte sie für alle Frühstück. Es war ein eigenartiges Gefühl, plötzlich in einem Café zu sitzen, zu essen und draußen auf der Straße ganz gewöhnliche Menschen zu beobachten, die zur Arbeit gingen, einkauften oder einfach nur dastanden und sich unterhielten. Maggie konnte kaum glauben, dass sie nur 2 Nächte und einen Tag in Capricorns Dorf verbracht hatte und dass all dies, das alltägliche Gedränge da draußen, die ganze Zeit über nicht stillgestanden hatte. Trotzdem hatte sich etwas geändert. Seit Maggie gesehen hatte, wie Buster sein Messer an Moos Hals presste, schien es, als hätte die Welt einen Fleck, einen hässlichen schwarz-braunen Brandfleck, der sich stinkend und knisternd weiterfraß. Selbst die harmlosesten Dinge hatten plötzlich einen schmutzigen Schatten. Eine Frau lächelte Maggie zu und blieb danach vor den Auslagen einer Schlachterei stehen. Ein Mann zog ein Kind so ungeduldig hinter sich her, dass es stolperte und sich weinend das aufgeschlagene Knie rieb. Und bei dem dort? Warum wölbte sich seine Jacke so über den Gürtel? Trug er vielleicht ein Messer wie Buster? Der Frieden schien unwirklich, unecht. Die Flucht durch die Nacht und die Angst bei der verfallenen Hütte schienen Maggie wirklicher als die Limonade, die Elinor ihr hinschob. Farid rührte sein Glas nicht an. Er schnupperte einmal an dem gelben Inhalt, nahm einen Schluck und blickte dann nur noch aus dem Fenster. Seine Augen konnten sich kaum entscheiden, wem oder was sie zuerst folgen sollten. Sein Kopf fuhr hin und her, als folgte er einem unsichtbaren Spiel, dessen Regeln er verzweifelt zu verstehen versuchte. Nach dem Frühstück erkundigte Elinor sich am Tresen nach dem besten Hotel der Stadt. Während sie mit ihrer Kreditkarte die Rechnung beglich, betrachtete Maggie mit Mo all die Köstlichkeiten, die hinter dem Glas des Tresens standen. Und als sie sich umdrehten, waren Staubfinger und Farid verschwunden. Elinor beunruhigte das sehr, doch Mo beschwichtigte ihre Sorge. »Mit einem Hotelbett kannst du Staubfinger nicht locken. Er schläft ungern unter einem festen Dach«, sagte er. »Und er ist immer schon seine eigenen Wege gegangen. Vielleicht will er nur fort, vielleicht stellt er sich auch erst mal an die nächste Straßenecke und gibt eine Vorstellung für Touristen. Glaub mir, zu Capricorn wird er bestimmt nicht zurückgehen.« »Und Farid?« Maggie konnte nicht glauben, dass er einfach mit Staubfinger verschwunden war. Aber Mo zuckte nur die Achseln. »Er ist ihm doch die ganze Zeit schon nicht von der Seite gewichen«, sagte er. »Obwohl ich nicht weiß, ob das mehr an Staubfinger oder an Gwyn liegt.« Das Hotel, das die Bedienung im Café Elinor empfohlen hatte, lag an einem Platz unweit der Hauptstraße, die sich gesäumt von Palmen und Geschäften durch den Ort zog. Elinor mietete 2 Zimmer im obersten Stock, von deren Balkon aus man das Meer sehen konnte. Es war ein großes Hotel. Unten, neben dem Eingang, stand ein seltsam gekleideter Mann, der zwar erstaunt schien über ihr fehlendes Gepäck, aber ihre schmutzige Kleidung mit freundlichem Lächeln übersah. Die Betten waren so weich und weiß, dass Maggie erst einmal ihr Gesicht darin vergrub. Das Gefühl der Unwirklichkeit verließ sie trotzdem nicht. Etwas von ihr war immer noch in Capricorns Dorf, stolperte durch Dornen und lehnte zitternd in der verfallenen Hütte, während Buster draußen näher kam. Mo schien es nicht anders zu gehen. Immer wenn sie ihn ansah, war sein Gesicht abwesend, und statt der Erleichterung, die sie vielleicht erwartet hatte, nach all dem, was sie erlebt hatten, entdeckte sie Traurigkeit darauf und eine Nachdenklichkeit, die ihr Angst machte. »Du denkst doch nicht darüber nach, zurückzugehen, oder?« fragte sie ihn irgendwann, als wieder dieser Ausdruck auf seinem Gesicht lag. Sie kannte ihn so gut. »Nein, mach dir keine Sorgen«, antwortete er und strich ihr übers Haar. Aber sie glaubte ihm nicht. Elinor schien dieselbe Befürchtung zu haben wie Maggie. Ein paar Mal redete sie mit ernster Miene auf Mo ein, auf dem Hotelflur vor ihrem Zimmer, beim Frühstück, beim Essen, und schwieg abrupt, sobald Maggie dazukam. Elinor war es auch, die einen Arzt kommen ließ, der Mos Arm versorgte, obwohl Mo das nicht für nötig hielt, und die ihnen allen etwas Neues zum Anziehen kaufte. Mit Maggie zusammen, denn, wie sie sagte, wenn ich dir etwas aussuche, wirst du es sowieso nicht anziehen. Außerdem telefonierte sie viel. Sie telefonierte ständig und besuchte sämtliche Buchläden im Ort. Am dritten Tag dann erklärte sie plötzlich beim Frühstück, dass sie nach Hause fahren würde. »Meine Füße schmerzen nicht mehr, die Sehnsucht nach meinen Büchern bringt mich um, und wenn ich noch einen Touristen in Badehose sehe, schreie ich«, sagte sie zu Mo. »Den Leihwagen hab ich schon, aber bevor ich fahre, möchte ich dir noch das hier geben.« Mit diesen Worten schob sie Mo einen Zettel über den Tisch. Ein Name und eine Adresse standen darauf, in Elinors großer, schwungvoller Handschrift. »Ich kenne dich, Mortimer«, sagte sie. »Ich weiß, dass Tintenherz dir nicht aus dem Kopf geht. Deshalb habe ich dir Finolius Adresse besorgt. Glaub mir, es war nicht leicht, aber schließlich besteht eine gute Chance, dass er noch ein paar Exemplare besitzt. Versprich mir, dass du ihn besuchst, er wohnt gar nicht weit von hier, und dir das Buch in dem verfluchten Dorf für alle Zeiten aus dem Kopf schlägst.«